Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Wenn in Brandenburg am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre, würde die AfD erstmals mehr als 30% erreichen und wäre klar die stärkste Partei. Das ist das Ergebnis des neuen Brandenburg-Trends im Auftrag von rbb24 Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg. Mehr von unserer landespolitischen Reporterin Amelie Ernst.
Lagen SPD und AfD bei vorangegangenen Umfragen noch etwa gleich auf, hat die AfD nun einen deutlichen Vorsprung. 32% der rund 1.100 Befragten würden die Partei wählen, nur noch 20% die SPD. Die AfD gewinnt 9 Prozentpunkte, die SPD verliert 2. Noch deutlicher sind die Verluste bei der CDU. Sie käme bei der Landtagswahl demnach nur noch auf 18% und verliert 5 Prozentpunkte. Grüne und Linke bleiben relativ stabil bei jeweils 8%, BVB-Freie Wähler bei 6. Die FDP verliert leicht und käme demnach auf 4%, was nicht für den Einzug in den Landtag reichen würde. 38% der Befragten sind mit der Arbeit der Landesregierung bestehend aus SPD, CDU und Grünen zufrieden. 57% sind weniger oder gar nicht zufrieden. Überdurchschnittlich unzufrieden zeigen sich die Anhänger der AfD, der Freien Wähler und der Linken. In der ersten Hälfte der Legislatur bis zum Frühjahr 2022 überwog im Brandenburg-Trend noch die Zufriedenheit mit der Landesregierung. Seitdem ist sie gesunken. Eine Regierungsbeteiligung der AfD kann sich mehr als jeder Dritte der Befragten vorstellen. Knapp 60% kritisieren allerdings, dass sich die Partei nicht genug von rechtsextremen Positionen abgrenzt. 29% finden, dass sich die AfD mehr als andere Parteien um Probleme vor Ort kümmert. Doppelt so viele sehen das allerdings anders. Besonders bewegen die Wählerinnen und Wähler im Brandenburg-Trend die Themen Energiepolitik und das sogenannte Heizungsgesetz. Auch Zuwanderung, der Ukraine-Krieg und die Inflation werden als Themen genannt. Die Rente sowie das Thema Bildung bewegen die Menschen eher wenig. Bekanntester Politiker in Brandenburg bleibt SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke. 86% der Befragten kennen ihn. Allerdings zeigt sich nur noch rund jeder Zweite mit Woidkes Arbeit zufrieden.
Amelie Ernst über massive Verschiebungen im Brandenburg-Trend in Richtung AfD. Die städtischen Wohnungsunternehmen stellen etwa ein Fünftel der Mietwohnungen in Berlin. Sie sind ein wichtiger Player auf dem Wohnungsmarkt. Und sie müssen die Balance schaffen zwischen bezahlbaren Mieten und der Möglichkeit, in neue Wohnungen zu investieren. Bei einem Treffen mit dem regierenden Bürgermeister Wegner haben sie deshalb betont, ohne steigende Mieten wird's nicht gehen. Unsere landespolitische Reporterin Leonie Schwarzer war dabei.
Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner sitzt mit einem Mikro im Reisebus. Es ist Neubautour. Zusammen mit kommunalen Unternehmen und Journalisten werden 4 Projekte nacheinander besucht.
Sie sind uns ein starker und verlässlicher Partner. Wir wissen, dass wir die Wohnungsbauziele ohne starke städtische Gesellschaften niemals erreichen könnten.
Bauen, das ist das erklärte Ziel des Senats und da sind die landeseigenen Wohnungsunternehmen wichtig. Von den rund 17.000 neuen Wohnungen im vergangenen Jahr bauten die landeseigenen rund ein Drittel, sagt ihr Sprecher Jörg Franzen. Um weiterhin in Wohnungen zu investieren, bräuchte es allerdings höhere Mieten.
Wir brauchen die Möglichkeit, eigenwirtschaftlich, also aus dem eigenen wirtschaftlichen Leistungsvermögen, unsere anstehenden Investitionen für Neubau, für Klimaschutz, für Bestandspflege, für Sozialmanagement zu finanzieren. Und das geht dann nur über sozialverträgliche Mieterhöhungen.
Im Moment ist das mit den Erhöhungen schwierig. Denn in Berlin gilt ein Mietenstopp für Mieterinnen und Mieter der kommunalen Wohnungen. Im vergangenen Herbst wurde der wegen der steigenden Energiepreise vom Senat beschlossen. Bis Ende dieses Jahres gilt der Stopp noch. Die Wohnungsunternehmen würden danach gerne wieder erhöhen, denn auch sie spüren die Auswirkungen der Inflation, die gestiegenen Baukosten. Wie weit und in welcher Geschwindigkeit die Mieten steigen dürfen, das ist festgehalten in einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Senat und den 6 städtischen Wohnungsbauunternehmen. Da die jetzige Vereinbarung Ende des Jahres ausläuft, wird gerade neu verhandelt. Ende des Monats soll es Ergebnisse geben.
Leonie Schwarzer vom Treffen des regierenden Bürgermeisters mit den städtischen Wohnungsunternehmen. Im Mai letzten Jahres wurden die ersten Vorwürfe gegen den Leiter des Abraham-Geiger-Kollegs in Potsdam, Rabbiner Homolka, öffentlich. Es ging um Machtmissbrauch und Duldung sexueller Übergriffe. Der Zentralrat der Juden in Deutschland beauftragte die Rechtsanwaltskanzlei Gerke-Wollschläger mit einer unabhängigen Untersuchung. Deren Bericht liegt jetzt vor. Carsten Dippel.
Die im Gutachten untersuchten Vorwürfe gegen Rabbiner Walter Homolka und seine Lebensgefährten stützen sich auf die Aussagen von mehr als 70 Personen sowie zahlreiche Dokumente. In den meisten Fällen geht es um vielfältige Formen des Machtmissbrauchs, wie Einflussnahme bei Stellenbesetzungen, Drohungen und Einschüchterungen, in einzelnen Fällen um sexuelle Grenzüberschreitungen, wie dem Zeigen pornografischer Bilder, zweideutige Einladungen und wiederholte anzügliche Bemerkungen. In Bezug auf Walter Homolka wurde von den Gutachtern 11-mal Machtmissbrauch und 5-mal eine Diskriminierung unterhalb der Schwelle des Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenrechts festgestellt. Walter Homolka und sein Lebensgefährte bestreiten sämtliche Vorwürfe seit Beginn der Veröffentlichungen und sind mehrfach juristisch auch gegen einige der Zeugen vorgegangen. Rabbiner Homolka lässt inzwischen sämtliche Ämter in den untersuchten jüdischen Institutionen ruhen.
Carsten Dippel berichtete. Wir schauen auf ein Projekt im Kreuzberger Gräfekiez. Dort wurden in den vergangenen Wochen 400 Quadratmeter Parkflächen entsiegelt. 37 Parkplätze weniger gibt es da nun. Anwohnerinnen und Anwohner sollen diese Flächen übernehmen, zum Beispiel um dort Gemüse anzupflanzen. Der Bezirk hat jetzt vor Ort über den Fortschritt des Projekts informiert und unsere Reporterin Oda Tischewski hat sich das angesehen.
Weniger Autos, mehr Pflanzen soll es bald auf der Gräfestraße geben. Mit 4.000 Euro für Material und Arbeitsmittel unterstützt das Kreuzberger Straßen- und Grünflächenamt die Gestaltung durch die Nachbarschaft. Diese Anwohnerin freut sich darauf, loslegen zu können.
Ich habe jetzt auch gerade hier einen Vertrag unterschrieben für die Fläche. Und wir planen, mehrjährige Pflanzen aus der Region, heimische, zu pflanzen, Blühpflanzen für Insekten und Schmetterlinge.
Beim Umbau der Gräfestraße gehe es nicht nur um Aufenthaltsqualität und grüne Idylle, so die Initiatoren. Das Projekt, das Parkplätze durch unversiegelte Flächen ersetzt, solle Berlin auch ein bisschen klimaresilienter machen, so die zuständige Bezirksstadträtin von den Grünen, Annika Gerold.
Hier im Gräfekiez geht es ja darum, die Versickerungsflächen zu erweitern. Auch gerade bei Starkregenereignissen ist es wichtig, dass wir die auch mitten in der Stadt haben. Es geht aber auch darum, gemeinsam mit der Nachbarschaft zu schauen, wie kann unsere Straße der Zukunft aussehen, wie kann der öffentliche Raum aussehen. Deshalb freue ich mich auch sehr über das große Interesse der Nachbarschaft, sich hier einzubringen.
Aber nicht alle Nutzerinnen und Nutzer der Gräfestraße sind begeistert von den Plänen des Bezirks. Ob sie selbst das Auto nutzen oder nicht, spielt für ihre Sicht nicht unbedingt die Hauptrolle.
Selbst bin ich zwar betroffen als Handwerker davon, aber es hilft nichts. Es ändert ja nichts an der Tatsache, dass wir umdenken müssen. Ich werde jetzt meine Sachen hochbringen und dann entweder fahre ich nach Hause, komme tatsächlich mit dem Rad her oder ich suche mir irgendeinen Platz, der weiter weg ist und nehme es in Kauf. Ne?
Als Anwohner ist es natürlich sehr schwierig, mit den wegfallenden Parkplätzen umzugehen, gerade wenn man durch die Arbeit auf das Auto angewiesen ist. Ich bin viel in Brandenburg beruflich unterwegs und mir bleiben keine anderen Möglichkeiten, aufs Lastenfahrrad oder sonst was umzusteigen.
Ich habe mein Auto vor 3 Jahren abgeschafft, weil ich von der Verkehrswende überzeugt bin. Ich brauche auch kein Auto, aber ich lehne diese Maßnahme komplett ab. Links und rechts sitzen die Drogensüchtigen und hier wird für eine bestimmte Klientel versucht, irgendwie so ein Bullabü zu schaffen. Völlig unmöglich.
Bislang ist das Projekt Gräfekiez zeitlich befristet. 2024 wird sich die Bezirksverordnetenversammlung von Friedrichshain-Kreuzberg damit befassen, Erfahrungen und wissenschaftliche Daten auszuwerten. Sollte das Urteil dann gegen die umgenutzten Flächen ausfallen, könnte unter Umständen sogar ein vollständiger Rückbau anstehen.
Oda Tischewski zum Stand des Umbauprojektes im Kreuzberger Gräfekiez. Am Donnerstag steht wieder der bundesweite Warntag an. Das bedeutet, um 11 Uhr werden unsere Handys piepsen, hoffentlich, und auch auf Anzeigetafeln, zum Beispiel an Bahnsteigen, wird gewarnt. Auch wir hier im Radio werden Sie informieren. Nur die Warnsirenen in Berlin, die bleiben stumm. Dabei sind sie ganz neu. Unsere Reporterin Helena Dähler über die Geschichte der Berliner Warnsirenen, die echt zum Heulen ist.
In den 90er Jahren wurden die Warnsirenen alle zurückgebaut und von den Gebäuden geholt. Nach dem Kalten Krieg drohe keine Gefahr mehr, hieß es. Jetzt will man sie aber doch wieder. Dafür gab es Geld vom Bund. 400 Warnsirenen wollte man bis Ende 2023 aufhängen. Das wird knackig. Ende September wird erst ein Viertel davon hängen. Und das ist auch alles, was sie tun, rumhängen, denn sie bleiben zum bundesweiten Warntag stumm. Aber warum eigentlich? Die Innenverwaltung erklärte das auf ihrer Webseite vor einer Woche noch so.
Die erforderliche Technik für die Anbindung der Sirenen an das modulare Warnsystem wird vom Bund entwickelt und ist noch nicht betriebsbereit.
Also liegt der Fehler beim BBK, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Bei der Pressestelle dort war man etwas verwundert. Das Einschalten der Sirenen liege doch in der Hand der Kommunen und Länder. Deswegen setze man sich jetzt mit Berlin in Verbindung. Und zack, wenige Stunden später ist die Aussage der Innenverwaltung von der Webseite verschwunden. Auch ich bin nun irritiert und spreche mit der Verwaltung, der Feuerwehr, der Landesstelle für Digitalfunk und mehrmals mit dem Bundesamt für Katastrophenhilfe. Dann ist klar, es fehlt tatsächlich noch an der Möglichkeit, die Sirenen anzusteuern. Dafür zuständig ist aber nicht nur der Bund, sondern auch die Landesstelle für Digitalfunk. Denn sowohl die Länder und Kommunen sollen die Sirenen einschalten können, als auch der Bund. Da hat die Innenverwaltung also doch irgendwie recht gehabt. Kommendes Jahr soll es dann aber soweit sein, dass man die Sirenen auch zu einem Probewarntag mal richtig testen kann. Das ist zumindest die optimistische Einschätzung des BBK und der Innenverwaltung.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.